Mit 5 Siegen, einem Unentschieden und 18:1 Toren qualifiziert sich Deutschland für die WM der Frauen 27 in Brasilien. Wir wollen sprechen über die letzten beiden Länderspiele dieser Saison. 2:0 gegen Norwegen, 2:0 gegen Slowenien. Und meine Runde ist mal wieder besetzt mit Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung, Noah Platschko vom RND und Jana Lange vom Sportinformationsdienst. Wir legen los.
Heute im Rasenfunk.
Wir haben jetzt ein Turnier gespielt, was viel Aufschluss gebracht hat über unsere Mentalität, aber eben auch über unser Spiel mit Ball, was ja sehr häufig kritisiert wurde. Da wollen wir den nächsten Schritt gehen. Und diese Schritte kann man nur hintereinander gehen. Und es kann auch mal sein, dass ein Schritt ein bisschen länger braucht als der nächste Schritt. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Weg gehen, dass wir einen Sinn hinter diesem Weg sehen und dann hoffen wir, dass wir bei der Weltmeisterschaft uns erstmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dann bei der Weltmeisterschaft eben auch ein gehöriges Wörtchen mitreden können.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr den Rasenfunk eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, meine Runde hier begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Okay.
Hallo in die Runde.
Genau, eine hat verstanden, dass wir in einem Audiomedium sind und die anderen sind dann nachgezogen. Anna, damit hast du dich qualifiziert für die erste Frage. Wie zufrieden bist du denn mit dem Abschneiden des deutschen Teams jetzt bezogen auf das 2:0 gegen Norwegen und dann, naja, das man muss schon sagen, erste Testspiel quasi in Vorbereitung auf die WM gegen Slowenien?
Also es wäre ja schon sehr verwunderlich gewesen, sage ich jetzt einfach mal, eiskalt in der Rolle der, wie haben wir vorhin, nicht vorhin, bei der letzten Folge gesagt, der strengen Lehrerin, dass ja alles andere als ein erfolgreiches Abschneiden auf den ersten Versuch sehr verwunderlich gewesen wäre. Ich war umgekehrt verwundert, als der Bundestrainer in einer der Pressekonferenzen rund um die letzten WM-Quali-Spiele so jetzt frei formuliert gesagt hat, wenn wir das jetzt auf den ersten Versuch schaffen, dann zählen wir schon zu den Nationen, zu dem Kreis der Nationen, zu dem uns viele schon zählen. Da dachte ich, hoppala, ich dachte, das wäre eh der Anspruch. Mhm. Und dann hat er noch in die Richtung gesagt, dass man vor der Qualifikation auch schon so damit kalkuliert hat, dass es in Spiel 5 soweit sein wird, dass sich die DFB-Frauen qualifizieren. Das war ehrlich gesagt meine Erwartung, die ich hatte, dass sie das spätestens da schaffen. Insofern sage ich, Auftrag erfüllt, aber jetzt nicht im Jubel, würde ich sagen. Solide erfüllt.
Okay, also die strenge Anna Dreher ist wieder zurück. Jana, wie viel Milde lässt du walten? Wie haben dir die beiden Spiele gefallen?
Oh, ich finde das schwierig, mal wieder alles so in einen Topf zu schmeißen. Von daher müssen wir wahrscheinlich heute so ein bisschen kleinteilig schauen, was uns da am meisten ins Auge gesprungen ist. Ich würde sagen, gegen Norwegen gab es durchaus Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben. So, was am meisten hängen geblieben ist, würde ich sagen, ist so Passschärfe, Passgenauigkeit. Spiel mit dem Ball hat mir da recht gut gefallen. Heute im Spiel gegen in Slowenien fand ich dann genau das wieder nicht so gut. Von daher, es bleibt, ich glaube, das hat der Bundestrainer eben auch nochmal gesagt, es ist ein wenig auf und ab mit diesem Team. Von daher habe ich wieder mal gemischte Gefühle, aber ich denke, über allem stand ja das Ergebnis beziehungsweise das Ziel. Man wollte sich mit dem ersten Matchball im besten Fall, wie Anna das ja eben auch schon gesagt hat, gegen Norwegen für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Ich finde, das haben sie mit einer sehr ansehnlichen Leistung in weiten Teilen geschafft. Man darf den Druck ja auch nicht kleinreden, den sie vielleicht dann auch hatten nach dem 0:0 in Österreich, wo wir sie ja die Mannschaft ja sehr deutlich kritisiert haben. Ich glaube auch zu Recht. Von daher würde ich auch sagen, souverän, seriös, gelöst die Aufgabe und heute, das war dann wieder so ein bisschen teilweise zu erklären über personelle Veränderungen natürlich, aber gleichzeitig dann auch wieder so Sachen, wo ich dann denke, dann machen aber auch Spielerinnen, die auch schon im Norwegen-Spiel gespielt haben, beziehungsweise die zum Stammpersonal gehören, Sachen, wo ich ja dann doch sehr kritisch hingucke und sagen würde, das spricht jetzt nicht dafür, dass diese Mannschaft konstant ihre Leistung abrufen kann mittlerweile. Von daher, ja, unterm Strich etwas gemischte Gefühle, aber klar mit dem positiven Ausblick. Man hat die als erstes europäisches Team sogar die WM-Qualifikation perfekt gemacht. Von daher ist das, glaube ich, wenn man will, jammern auf etwas höherem Niveau heute.
Ich wollte gerade schon fragen, ob du findest, dass ich zu streng bin, aber jetzt fühle ich mich bestätigt.
Ich kenne dich doch, Anna, ich kenne dich doch. Du bist doch immer so streng.
Ja. Also damit haben wir Anna und Jana relativ kritisch. Man könnte ja aber auch sagen, nur, und damit gebe ich dir quasi schon mal hier die Rampe für Milde, es war eine lange Saison. Es waren zweimal durchrotierte Teams, einmal natürlich selbst gewählt gegen Slowenien, aber gegen Norwegen ja zum Beispiel mit Marie Müller anstelle von Julia Quinn. Und die hat das natürlich sehr gut gemacht, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber könnte das nicht auch erklären, warum eben manches da dann doch nicht ganz so zusammengelaufen ist gegen Norwegen?
Natürlich, damit kann man es erklären. Aber Gründe, warum etwas nicht so gut läuft, die findet man ja bekanntlich immer. Und nachdem jetzt Jana und Anna so kritisch waren, weiß ich, dass mir eigentlich die Aufgabe zufällt, jetzt etwas positiver über die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft zu reden. Bin ich gespannt, ob mir das im Laufe der Sendung dann auch gelingen wird. Ja, man hat gegen Norwegen einige sehr gute, positive Aspekte gesehen. Ich weiß nicht, ob wir schon gleich in die Spielanalyse reingehen wollen, aber ich möchte da insbesondere auch das deutsche 2:0 herausheben, weil ich glaube, dieser Spielzug war mit einer der besten Spielzüge, die ich von der deutschen Nationalmannschaft möglicherweise seit langem gesehen habe. Also das hat mir unfassbar gut gefallen. Und ja, du sagst es selber, also dieses Spiel gegen Slowenien, da will ich eigentlich gar nicht groß ins Detail gehen, weil wenn man du auf 8 Positionen wechselst, sehr viele neue Spielerinnen reinwirst, dann hat das einfach sehr wenig Aussagekraft nur.
Ich muss da jetzt direkt reingehen, weil ich das jetzt nochmal, also das, was ich vorhin formuliert habe, bezog sich vor allem auf diesen Anspruch und das Anspruchsdenken ist also ein bisschen mein Thema, fällt mir jetzt gerade auf. In den vergangenen Folgen haben wir auch schon darüber geredet, was der Maßstab, den man sich setzt und so weiter. Darauf bezog ich das vor allem. Also, dass es super war, dass gegen Norwegen dieses 3 von 4 Stammabwehrkräfte fehlen, wie das ausgeglichen wurde und wie sich dann auch jemand wie eine Marie Müller und eine Carlotta Wamser da präsentiert haben, da gehen meine Daumen beide hoch. Also ich möchte das jetzt nicht missverstanden werden. Das bezog sich vor allem auf den Anspruch. Und Saisonende haben alle, das würde ich nicht gelten lassen, aber die zahlreichen Wechsel und geschaffte WM-Qualifikation gegen Slowenien eh schon Haken dran. Also da war ja jetzt auch kein Druck drauf. Das, glaube ich, kann man jetzt sehr, da bin ich sehr milde bei dem zweiten Spiel.
Ja, vielleicht hängt es halt auch damit zusammen, wie gut oder schlecht man Norwegen einschätzt. Also Christian Wück hat das jetzt ja nach dem Slowenien-Spiel nochmal gesagt, vergesst mir nicht, dass Norwegen eine Weltklasse-Mannschaft ist. Da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob ich noch so mitgehen würde, weil bei allem, was Norwegen auch in dem Spiel dann ja auch an Chancen hatte, und es war sicherlich auch Glück, dass der eine Treffer von Göpset nicht gezählt hat, denn das sah nicht nach Abseits aus bei diesem 1:2 kurz vor der Pause. Aber Norwegen hat einfach ganz große Probleme. Und ich fand, dass man die auch in den Spielen gegen Deutschland gesehen hat, also jetzt in beiden Spielen und auch in diesem Rückspiel. Und trotzdem hat es geschafft, sich eben Norwegen eine Reihe von Chancen rauszuspielen. Deswegen ist es wahrscheinlich wirklich so eine Bewertungsfrage, wie hoch man so einen Sieg gegen Norwegen dann auch hängen möchte. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Christian Wück da schon einiges riskiert hat. Also Marie Müller eben, die wir natürlich beim SC Freiburg eine ganze Weile gesehen haben, aber man musste schon tief im Frauenfußball drin sein, um sie jetzt in der NWSL mitverfolgt zu haben, die dann eben auf rechts spielen zu lassen, hinter einer Jule Brandt, die ja notorisch große Lücken lässt. Sie läuft sie immer wieder zu, das hat sie auch gegen Norwegen gemacht, die musste irre viel laufen, aber sie lässt halt auch dieses Riesenloch einfach hinter sich, das eigentlich zu bespielen ist. Und das hat Norwegen auch manchmal gar nicht so gut gelöst, muss man sagen. War mutig und für diesen Mut wurde Christian Wück belohnt. Und vielleicht ist das dann schon, ich weiß nicht, Jana, ist das die wichtigste Erkenntnis vielleicht schon dieser beiden Spiele, dass man sagen kann, hey, wir hätten hier auch eine Julia Quinn-Vertreterin?
Mit einer der wichtigsten, würde ich schon sagen, weil gerade so die Abwehr ist ja so ein bisschen die Dauerbaustelle, wenn man so will. Und dass das dann so gut aufgeht und wie du gesagt hast, sich der Mut dann irgendwie auch auszahlt, in so einem Spiel dann quasi auf eine Newcomerin zu setzen und das dann sehr gut aufgeht. Das ist, finde ich, einer der Hauptpunkte, die hängen bleiben werden von diesem Länderspielfenster, auf jeden Fall. Und man kann ja fast schon von einem Luxusproblem langsam auf den Außenverteidigerinnen-Positionen so sprechen, so wie sich das jetzt quasi seit der EM, sag ich mal, rauskristallisiert hat. Also da würde ich tatsächlich sagen, da haben sich so ein paar Sorgenfalten langsam geglättet. Innenverteidigung sieht es ein bisschen anders aus, aber auch da würde ich sagen, wenn man jetzt diese WM-Qualifikation vielleicht komplett überblickt, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber eben hieß es, sie hätten ja in jedem Spiel quasi mit einer anderen Formation hinten gespielt und kann durchaus sein, dass das auch zutreffend ist, aus diversen Gründen. Und unterm Strich ein Gegentor in diesen 6 Spielen bekommen. Das sieht natürlich jetzt nicht so verkehrt aus. Wobei, wenn man halt, ne, wie eben schon angesprochen, dieses Norwegen-Spiel sich genauer anschaut, da war dann natürlich auch ein bisschen, war es natürlich schon relativ knapp davor, dass da noch ein Gegentor fallen könnte. Von daher würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Marie Müller auf jeden Fall, vielleicht sagen wir Entdeckung oder die Gewinnerin. Wir suchen ja auch immer eine Gewinnerin, die auf jeden Fall, nachdem ja Carlotta Wamsa so zuerst die Gewinnvertretung war, die aber jetzt auf der anderen Seite gefordert war, weil Franziska Kett ja auch ausgefallen ist auf der linken Seite, würde ich sagen, da hat man jetzt auf jeden Fall ziemlich gute Optionen, wenn es hart auf hart kommt. Und vielleicht wird es sogar irgendwann noch tatsächlich zu einem Luxusproblem, wenn man quasi sich Fragen gegenüber sieht, wen stellt man auf. Das wäre so der Punkt, wo ich auch hängen geblieben bin, was für mich so ein bisschen über diesen Spielen steht und wo ich auch tatsächlich auch, ja, man kann sagen, überrascht war, wie gut das funktioniert hat quasi. Nicht, dass da alles super gelaufen wäre in der Viererkette gegen Norwegen, ganz bestimmt nicht, sonst kriegt Norwegen natürlich auch nicht so viele Chancen am Ende. Das und ich fand auch Ann-Kathrin Berger hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Norwegen. Das war ja auch so ein bisschen Thema vorher, wie angeschlagen ist sie mit ihrer Bauchverletzung und ich würde behaupten, man hat ihr gar nichts angemerkt davon. Also ich hatte an dem Dienstag vor dem Norwegen-Spiel war ich im Training zuschauen in Köln, weil das komplett medienöffentlich war. Und da war sie noch sehr dosiert unterwegs. Also hat einen riesen Polster aufgeklebt auf ihrem Oberkörper und so. Das war, fand ich schon okay. So nach dem Motto, man sieht, wo es hingehen soll. Aber es ist durchaus auch spannend, wie das noch geht so die nächsten Tage. Aber das das stand für mich auch so am Ende als Erkenntnis, dass das sich auf jeden Fall gelohnt hat, quasi auch da den Mut zu haben, zu sagen, wir holen sie rüber und wenn sie sagt, sie kann theoretisch spielen, dann wird sie spielen. Das hat sich, würde ich sagen, auch ausgezahlt in dem Spiel.
Mhm. Noah?
Ja, ich möchte auch noch mal kurz reingehen in die deutsche Defensive und da jetzt gar nicht so sehr auf die Viererkette allein blicken, weil ich würde euch da auch zustimmen. Ne? Deutschland hat es angesichts der Tatsache, dass du auf 3 Positionen hast wechseln müssen, das ganz gut gemacht. Ich fand aber trotzdem, und ich klammer Slowenien aus, das haben wir heute in der ersten Halbzeit auch gesehen, weil das war keine gute erste Halbzeit gegen Slowenien, kannst du mit der Personalrochade erklären, aber auch gegen Norwegen fand ich, du hattest ja eigentlich ab der Sechserposition mit der Doppelsechs Sens Nüsken, auch mit der Offensivabteilung, mehr oder weniger deine erste Elf. Und zu einer Rückwärtsbewegung einer Mannschaft gehört eben nicht nur die Viererkette. Und da muss ich dann schon auch sagen, ich meine, warum musstest du Jana Ann-Kathrin Berger hier nochmal ansprechen? Weil sich Norwegen eben diverse Chancen hat rausspielen können, beziehungsweise in gefährliche Position gekommen ist. Und Das ist mir schon auch aufgefallen, insbesondere Anfang der zweiten Halbzeit gegen Norwegen, wo dann Ann-Kathrin Berger ja auch relativ sauer war und mehr Kompaktheit. Das hat man richtig, ich war ja leider nicht im Stadion, aber an den TV, im TV hat man es sehr gut gesehen, deutlich mehr Kompaktheit gefordert hat. Und da waren auch die deutschen Spielerinnen sehr weit weg von ihren Gegenspielerinnen. Also da hat mir auch die deutsche Rückwärtsbewegung ehrlich gesagt nicht gefallen. Und wenn wir dann wieder, das werden wir heute im Laufe der Sendung noch machen, über dieses Thema reden, wo steht Deutschland im Vergleich zu den Top-Teams, und dann kommt eben ein Gegner, der solche Sachen besser ausspielt, bisschen präziser den Abschluss sucht oder im Gegensatz zu Slowenien heute auch mal einen Angriff dann konsequent durchspielt, dann könnte das aus deutscher Sicht schon mal anders aussehen, ne? Um da jetzt quasi bisschen Wasser in den Viererkettenwein reingießen zu wollen.
Ich glaube aber, dass das vor allem gezeigt hat, dass wie stark Franzi Kett ist. Also ich musste da in manchen Szenen, habe ich mich zumindest gefragt, ob sie gewisse Situationen gegen eine Graham Hansen anders gelöst hätte, als es Carlotta Wamser getan hat. Allein schon so von diesem Antizipieren, was die Gegnerin tut, Schnelligkeit. Graham Hansen ist ja technisch herausragend und einfach wahnsinnig schnell, und da ist Carlotta Wamser einfach manchmal überhaupt nicht hinterhergekommen. Das war so ein Punkt, an den ich auch denken musste, dass man jetzt auch so rum quasi sehen kann, wie stark sich eine Franzi Kett schon etabliert hat.
Ja, also diese Laufduelle Wamser gegen Graham Hansen, die waren wirklich ja ein bisschen erschütternd, muss man sagen, zwischendurch zumindest. Aber Wamser verhindert auch gegen Jensen in der Nachspielzeit, glaube ich, schon das 1:2. Also vom Einsatz her und auch von der Variabilität von Wamser, ein Spiel macht sie links, ein Spiel macht sie rechts. Das war natürlich wieder sehr, sehr gut. Aber was mich interessieren würde, wäre, wir haben jetzt über die defensiven Probleme gesprochen und vor allem dann die Viererkette mit reingenommen. Noah, du hast ja schon richtigerweise darauf hingewiesen, naja, also ab der Doppelsechs war es eigentlich schon somit die Bestformation. Und auch die Doppelsechs hat ja zum Teil Pässe durchs Zentrum zugelassen. Die waren Wahnsinn. Gleichzeitig wissen wir ja inzwischen, sie stehen in so einem 4-2-4 im Aufbau. Sie standen aber auch häufig gegen den Ball in so einem 4-2-4. Das war das, was ich vorhin gemeint habe. Clara Bühl und Jule Brandt standen extrem hoch. Und das auch interessanterweise gegen einen Dreieraufbau, der ja sehr schnell zum Fünferaufbau werden kann bei Norwegen. Norwegen hat das ehrlicherweise, finde ich, überhaupt nicht gut ausgespielt. Da hätte man viel mehr über die Flügel hinter die beiden spielen können, aber ist egal. Aber was ich eben nicht egal finde, ist eben genau diese Entscheidung, dass da eben diese Räume waren. Deswegen wäre jetzt meine Frage, Noah, ich stelle sie jetzt erstmal an dich. Ist es denn wirklich die Viererkette oder sind nicht diejenigen, die dann quasi schlecht aus der Wäsche gucken, weil eben vorne die Lücken einfach so groß sind? Das Spielfeld war auch unheimlich breit. Ich meine, ja, da halt die Viererkette ein Wörtchen mitzureden, weil die müssen natürlich rausschieben, um das Spielfeld kompakt zu machen, wenn vorne angelaufen wird. Aber alles, was quasi Pressing anging, nicht Gegenpressing, aber was Pressing anging, fand ich in beiden Spielen echt seltsam. Und gegen Norwegen auch so, dass ich es auch taktisch nicht verstanden habe, zumindest in der ersten Hälfte.
Ich glaube, dass diese Mannschaft etwas auszeichnet, was ihr eben bei einer besseren Chancenverwertung des Gegners auf die Füße fällt. Ich glaube, dass Deutschland permanent progressiv denkt. Progressiv im Sinne von offensiv und im eigenen Ballbesitz, sei es eine Camilla Küver oder sei es eine Janina Minge, wenn da der Ball angetrieben wird, dann sind die Spielerinnen im Kopf eher schon nach vorne orientiert. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo dann ein relativ simpler Ballverlust kommt, dass dann sich automatisch diese Lücken eben auftun. Das hattest du heute auch beim vermeintlichen 1:0, als es war Janina Minge, die den Pass auf Elisa Senz gespielt hat und die verloren den Ball. Und es war ein Pass durchs Zentrum und du hattest sofort eine 3-gegen-3-Situation. Und wäre die slowenische Angreiferin nicht knapp im Abseits gestanden, dann hätte es da schon 1:0 gestanden. Also ich glaube, dass Deutschland da eben danach gucken muss, die Balance zu finden, in bestimmten Momenten vielleicht etwas konservativer agieren zu müssen. Und ich meine, klar, du hast mit Jule Brandt und Clara Bühl eben zwei der besten Außenspielerinnen Europas, würde ich mal sagen. Aber klar, die dürfen sich dann von der Defensivarbeit eigentlich nicht rausnehmen. Und da bin ich halt gespannt, wie das dann funktioniert, wenn du in einem, ich weiß, es ist jetzt ein sehr weiter Vorausblick, aber in einem Viertel- oder Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft in Brasilien bei 500 Grad Celsius diese Meter dann zurückmachen musst. Und ich glaube, das ist etwas, was der Bundestrainer auf jeden Fall mit seiner Mannschaft einüben sollte.
Hat er ja jetzt noch ein Jahr. Also es ist wirklich weit vorausgeblickt, nur muss man sagen. Jana, wie siehst du denn das, was wir da gesehen haben, so gegen den Ball? Weil wenn wir was kritisieren, dann ist es vor allem die Defensive und Passungenauigkeit in der Offensive. Und da ist ja eben dann genau die Frage, auf dem Papier ein Gegentreffer. Wir haben aber auch gegen Slowenien den Gegentreffer gesehen. Wir haben gegen Norwegen einen Gegentreffer gesehen. Wir haben das Spiel gegen Österreich gehabt, das 0-0 Spiel, bei dem es auch durchaus noch in die andere Richtung hätte gehen können. Rote Karte musste da Schlimmeres verhindern. Also ist das auch so das, wo du sagst, größtes Thema immer noch Defensive?
Ja, es ist, wie Noah eben eigentlich schon ganz richtig gesagt hat, für mich ist es immer noch eine Frage der Balance. Also ich habe halt das Gefühl, dass es ganz oft so ist, dass wenn ein Rädchen ins andere greift und man sich so ein bisschen im Flow spielt, dann passieren solche Dinge natürlich nicht. Und wenn halt so ein Spiel wie gegen Slowenien heute, dann passt das eine nicht so ganz ins andere und dann kommt so eine Fehlerkette und dann siehst du halt, wie schmal der Grat ist. Also genau das, was ihr meintet. Also dieses sehr viel nach vorne versuchen und sehr in die Offensive drängen und dann passt aber das Umschaltverhalten sozusagen in solchen Fällen ganz oft nicht, weil die Abstände nicht eingehalten werden. Positionierung ist dann nicht optimal und dann bist du sehr schnell, stehst du hinten offener, als du das wahrscheinlich eigentlich gerne hättest. Und da muss ich dann halt leider auch sagen, das ist ja ein altbekanntes Problem sozusagen, an dem schon lange rumgedoktert wird, wo ich aber auch das Gefühl habe, es kommt so ein bisschen drauf an, unter welchem Leistungsdruck teilweise gespielt wird. Also ich habe das Gefühl, die Tendenz ist dazu da, wenn ein Gegner etwas unterschätzt wird oder der Spannungsabfall da ist, weil es wie heute um, wenn man so will, die goldene Ananas geht, dass dann der Schlendrian, wenn man ihn so nennen möchte, vielleicht eher eintritt und genau die Themen, die ihr gerade besprochen hattet und angesprochen hattet, dass die dann eher zutage treten. Von daher ist es für mich jetzt nicht das klassische Defensivthema, sondern halt die Balance und das Umschalten im Prinzip. Und wenn man ehrlich ist, war das ja quasi seit Tag 1, seitdem Christian Wück quasi Bundestrainer ist, irgendwie immer ein Thema. Und wahrscheinlich wird das auch noch so weitergehen. Und Christian Wück spricht ja immer vom lebenslangen Lernen, von dem er ein großer Fan ist. Und wahrscheinlich ist das auch so eine self-fulfilling prophecy. Wir werden das wahrscheinlich noch ein bisschen länger sehen, wie da dran gefeilt wird und wie es mal gut läuft und wie es mal dann eher zum Problem wird. Aber ich finde es auch nachvollziehbar, warum es ein Problem bleibt, aus verschiedenen Gründen. Die zwei habe ich schon mal eben angesprochen und halt auch unter anderem, dass man ständig in anderer Formation spielt, hilft da natürlich auch nicht, dieses Selbstverständnis und ja, diese Konstanz aufzubauen. Und ich denke, das wird dann jetzt Richtung WM nächstes Jahr eins der großen Themen. Kriegt er da oder kriegt das Team endlich mal Zeit, sich auch wirklich richtig einzuspielen? Und klar, man versucht immer neue Spielerinnen zu finden, die auf Positionen irgendwie funktionieren könnten. Heute hat er ja auch noch ein bisschen was ausprobiert mit Larissa Mühlhaus, die dann zumindest zeitweise mal auch auf der Sechs gespielt hat. Da sind ja ganz viele spannende Sachen dabei, auf die wir vielleicht gar nicht so vorher kommen würden. Von daher, auch da geht's um eine Balance, wenn man so will, dass man nicht zu viel experimentiert, sondern auch darauf achtet, dass man irgendwann halt mal dahin kommt, dass man sieht, die Spielerinnen können mehr sich ja blind aufeinander einstellen, wenn man so will. Und könnte mir vorstellen, dass das dann dazu führt, dass genau dieses Balance-Thema dann irgendwann ein kleineres wird.
Und gleichzeitig, finde ich, kann man an der Diskussion, die wir jetzt dann eben gerade hatten, super erzählen, warum es auch so schwierig ist, letztlich über dieses Team zu berichten. Denn ich weiß nicht, Anna, wie es dir geht, aber ich habe jetzt die ganze Zeit drüber nachgedacht, was waren eigentlich so schwache Phasen, und ich bin aber immer wieder draufgekommen, ja gut, aber sie haben es dann in der zweiten Hälfte besser gemacht oder sie haben es innerhalb der ersten Hälfte besser hinbekommen oder sie haben es dann gegen Frankreich besser gemacht oder sie haben es dann gegen Spanien besser gemacht im Halbfinale. Also wir haben hier offensichtlich ein Team vor uns, so wie wie es Jana ja gerade auch gesagt hat, gegen vermeintlich leichtere Gegner, da kann es eben schon mal sein, dass da das eine oder andere in die Disbalance gerät, aber je besser der Gegner, desto mehr straffen sich alle und desto besser spielt eigentlich auch das Team. Und deswegen ist es so schwierig, das Ganze letztlich ja auch zu bewerten und auch zu wissen, wo dann Deutschland eigentlich steht. Denn wenn sie gegen Spanien spielen, dann sind sie auf Augenhöhe mit Spanien. Und wenn sie gegen Slowenien spielen, sind sie ein bisschen über Slowenien. Ja, was soll uns denn das sagen?
Ich fange jetzt nicht wieder mit dem Maßstab an. aber ich meine, wenn man so will, kann man ja wirklich in den kleineren Lernschritten auch den großen Satz irgendwann machen. Und zum Beispiel, dass jetzt gegen Slowenien schon mal aktiver nach Lösungen gesucht wurde, in ähnlichen Situationen, wo sie gegen Österreich irgendwie, also bei dem 0-0, ja, dann so waren, was machen wir jetzt? und dieses Mal waren mehr Flanken zu sehen. Es wurde irgendwie, hatte ich das Gefühl, selbstständiger überlegt, was machen wir jetzt? Und das ist ja zum Beispiel auch eine andere Baustelle, ja, also dass die Spielerin, wenn der Plan, der gegen den Gegner als Plan A ausgemacht wurde, nicht funktioniert, dann nicht zu verzweifeln, sondern halt so eigenständig zu sein oder zumindest ein paar Spielerinnen zu haben, die das Spielverständnis haben und auch das Selbstverständnis haben, dann sozusagen der verlängerte Arm zu sein und dann im Team auch die Lösung zu finden. Vielleicht natürlich auch im Austausch mit dem Trainerteam, ist ja klar, aber da halt direkt eine Antwort zu sehen oder einen Plan B im Idealfall im Kopf zu haben. Und da war jetzt ja, wenn man diesen Punkt allein nimmt, war ja im Vergleich zum 0-0 gegen tiefstehende Österreicherin dieses 2-0 gegen tiefstehende Slowenierin schon mal ein Fortschritt. Und ich schwank jetzt komplett um auf die Milde. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber wenn man quasi dann sagt, okay, wir haben verschiedene Themen auf unserer To-Do-Liste und wir machen immer wieder einen Fortschritt, dann hätte man am Ende im Idealfall bis zur Weltmeisterschaft auch die nötige Entwicklung hinter sich. Und dieses Spiel jetzt heute, das letzte in der WM-Qualifikation, war ja, kannst ja genauso gut umlabeln auf Spiel 1 in wir testen jetzt aus, was sonst noch möglich ist. Und dass jetzt nicht alles funktioniert oder dass halt bestimmte Elemente funktionieren, das werden wir, glaube ich, im Laufe des nächsten Halbjahres, wenn es eben vor allem ums Testen geht, sicherlich noch ein paar Mal sehen. Und diese vergangenen Monate hat sich ja jetzt auf jeden Fall schon eine erste Elf rauskristallisiert, wo man weiß, eigentlich funktioniert die. Und wenn jetzt nach und nach für jede Position eine sehr gute Zweitbesetzung gefunden wird und die sich dann im Idealfall auch irgendwie einspielen können. Also ich habe mir jetzt noch gedacht, bei manchen Spielerinnen gegen Slowenien, die hätten vielleicht individuell auch nochmal anders auftreten können, wenn sich nicht insgesamt an der Startelf so viel verändert hätte. Ja. Also wenn du so bestimmte Elemente hast, so Achsen, die dann zumindest schon mal sich blind verstehen, dann ist es ja für die Einzelne auch wieder einfacher zu zeigen, was sie kann. Und so war jetzt halt quasi alles verändert. Also ich glaube, drei Spielerinnen, Bühl, Wamser und
Sens,
genau. Also drei Spielerinnen waren noch da aus der eigentlichen Stammelf und dann, ja, dann passiert das halt, was passiert.
Aber was ich jetzt zum Beispiel gerne sehen würde von der deutschen Mannschaft ist, wir hatten jetzt, ihr habt es richtig angesprochen, gegen einen tiefstehenden Gegner zumindest in der zweiten Halbzeit aktiveres Spiel, ein besseres Lösungsfinden, Flanken, Schüsse aus der zweiten Reihe. Und ich erkläre mir das aber auch schon ein bisschen damit, dass da eben Spielerinnen gespielt haben, die möglicherweise eben nicht zur A11 gehören und sich dann natürlich auch zeigen wollen und deswegen stärker in den Aktivitätsmodus kommen. Und dann habe ich persönlich aber auch den Anspruch an diese Mannschaft, dass die vermeintliche A11 bei einem nicht unwichtigen WM-Qualifikationsspiel in Österreich das eben genauso tut. So. Und jetzt kommen wir halt leider, sage ich, in eine Phase, wo du im Herbst korrigiert mich gerne, aber glaube ich erstmal nur Testspiele hast, ehe es dann langsam Richtung Nations League und Olympia-Quali dann auch schon geht. Ja. Und da natürlich kann er da viel ausprobieren, aber ich war ein Jahr vor der Heimeuropameisterschaft der Männer Nationalmannschaftsreporter für meinen alten Arbeitgeber. Und diese Testspiele, ich kann es euch sagen, das ist einfach so schwierig dann zu bewerten, ne? Ich meine, ihr seid selber Reporter und ich muss es euch nicht sagen, aber ich habe das einfach nur so im Kopf, ne? Wenn es keine Qualifikationsspiele oder Nations League Spiele oder sonst was ist, boah, das kann man wirklich eine zähe Angelegenheit werden. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor diesen Spielen. Dann wird dann viel rumprobiert und dann wird der Bundestrainer sich hinstellen und sagen, ja, ist das alles ein Prozess? Ja, und ich glaube, ne, wir werden dann hier wieder eine Sendung machen, aber es kann sein,
dass wir schon keine Lust drauf. Toll.
Das habe ich so nicht gesagt.
Nein, ich habe mich gerade auch gefragt, in welche Richtung geht das? Nein, jetzt aber neu
versteht
hier?
Ihr, was ich meine? Weil wir haben letztes Mal schon drüber geredet und ich frage mich halt zum Glück, vergesse ich viele Dinge, weil ich auch nicht weiß, inwieweit ich heute jetzt mich in dem wiederhole, was ich sag, verglichen zu unserer vergangenen Sendung, ne? Und diese wiederkehrenden Themen, die sind halt nun mal da. Und ja, das ist eben für mich so eine Sache, die in meinem Kopf rumschwirrt.
Ich würde an der Stelle einwerfen, das müssen dann halt auch vernünftige Tests werden. Also du brauchst da schon echte Kaliber, die dich dann auch vor Aufgaben stellen. Und ich glaube, dann kann das schon was werden. Also ich glaube, ich finde den Ansatz, den Christian Wück jetzt hat anklingen lassen nach der geschafften Qualifikation, dass es darum geht, halt auch weg von Europa-Gegnern zu gehen, sondern auch mal sich international ganz andere Spielstile und so sich dem auszusetzen. Ich glaube, das kann schon helfen. Also ob gut, wir dann so viel schlauer sind, wo die Mannschaft steht, das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, um zu sehen, ne, wo wollen wir hin und was fehlt noch und wie stellen wir uns an als Mannschaft gegen, weiß ich nicht, eine sehr physische Mannschaft oder eine sehr technisch starke Mannschaft, die jetzt nicht Spanien ist. Das kann schon, glaube ich, aufstoßreich werden. Aber jetzt natürlich nicht, wenn man gegen eher Gegner spielt, die einen nicht so richtig fordern, die dafür trotzdem irgendwie aus Südamerika kommen. Das bringt natürlich auch niemanden weiter. Aber den Hintergedanken schon mal so ein bisschen WM-Feeling zu simulieren und das kann ich mir schon vorstellen, dass es ganz interessant wird, um die Spannung wieder ein bisschen aufzubauen für den Herbst.
Glaubst du etwa, dass Gegner wie Kolumbien oder Südkorea ein Problem für eine deutsche Mannschaft bei der WM sein könnte? Ich glaube nicht, Jana. Ich glaube nicht.
Ja, aber das ist doch die perfekte Perspektive, Noah. Du hast mir quasi mein Argument gerade bereitet, was ich die ganze Zeit schon im Kopf habe. Denn vielleicht ist es auch tatsächlich eine Problematik, dass wir so wenige Spiele haben, die wir bewerten. Und deswegen stecken wir auch so im Detail drin. Also natürlich bewerte ich dann zwei verlorene Laufduelle von Lotta Wamser gegen Caroline Graham-Hansen, weil ich nicht so viele andere Laufduelle habe von ihr in Spielen fürs Nationalteam. Und dann muss ich eben sagen, ja gut, da war sie halt klar zu langsam, könnte ein Problem werden. Aber wenn wir jetzt mal wirklich versuchen zurückzutreten, und wir machen das jetzt ja auch schon eine Weile hier, und dann kommen wir ja von einem Nationalteam, wo die einzige Offensividee war Flanke auf Alexandra Popp, hin zu mehreren Übergangsstadien, in denen die Offensividee war, schlag den Ball möglichst vertikal nach vorne und bitte Flanke auf Alexandra Popp, und kommen jetzt dann raus bei einem Nationalteam, haben dann noch das Übergangsstadium, okay, Clara Bühl wird uns retten, die hat dann schon irgendwie eine Idee, gibt ihr den Ball, die probiert's. Und jetzt sind wir ja dann, wenn man mal diese größere Perspektive aufmacht, dann sieht man ja den Prozess, den du auch schon angesprochen hast, Noah, und dass sich wirklich was getan hat. Und natürlich ist nicht alles gut und es sind nicht immer nur Schritte nach vorne. Und es ist auch richtig, wenn wir hier kritisieren, wenn es Dinge zu kritisieren gibt. Aber Anna, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche mit dem, wie wir vor 3 Jahren vielleicht über dieses Team gesprochen haben, dann sehe ich schon allein viel, viel mehr Spielerinnen, die für mich näher dran sind am Team, auch wenn das jetzt mit Slowenien schwierig war in der ersten Hälfte. Aber ich denke, das Argument ist völlig richtig, dass wenn da 8 ausgetauscht werden, es schwieriger ist für diese 8, als wenn eben nur 2 ausgetauscht werden würden. Ich finde aber schon, dass der Kader breiter geworden ist. Wir haben mehr Optionen eigentlich auf fast allen Spielfeldpositionen. Und es ist ja eben auch anspruchsvoller geworden, der Fußball, der gespielt wird. Es ist nicht mehr so berechenbar, es ist nicht mehr das Allergleiche. Also könnte man ja auch eine sehr viel positivere Bilanz ziehen.
Also zumindest kann man auch sagen, dass diese Personalentscheidungen, die jetzt vom Trainerteam um Christian Wück getroffen wurden und die Scouting-Abteilung, die ja da auch mitwirkt, dass die schon sehr in die richtige Richtung gehen und dass da jetzt schon ein paar Personalien dabei waren, du hast es gerade gesagt, breiter geworden, die auf jeden Fall Sicherheit ja auch geben. Also wenn du weißt, okay, wir haben da ein gutes Auge, wir lagen bisher richtig mit unserem Gespür dafür, welche Spielerin nicht nur fußballerisch hilft, sondern es geht ja auch immer, wird ja auch immer betont darum, dass sie auch ins Team passt, dass es harmoniert, dass die Mannschaftsteile passen und so weiter. Das ist ja ein elementarer Bestandteil des Erfolges, dass du die richtigen Personen auswählst und dass sich dann aus diesem Kreis jetzt, wir haben noch gar nicht zum Beispiel über Sjoke Nüsgen geredet im Detail, die da jetzt ihr Kapitänendebüt auch gegeben hat, also dass du ja jetzt jemanden nominell Drittes hast, der aber, also wodurch du überhaupt keinen Abfall an Sicherheit hast, sondern die Mannschaft genauso souverän anführt wie die anderen beiden. Wenn wir über den Kader an sich reden, würde ich dir zustimmen. Da gibt es sehr viele positive Aspekte in der Entwicklung der vergangenen Jahre und wie schnell auch so eine Integration funktioniert, hat man ja jetzt Anna Franzi Kett, Anna Carlotta Wamser, Anna Marie Müller jetzt zuletzt gesehen und klar, das ist sehr positiv. Und wenn die jetzt alle im Zusammenspiel noch besser funktionieren und sich noch besser verstehen, dann ist natürlich auch attraktiver Fußball möglich.
Plus, vielleicht noch ergänzend erwähnt, ein paar Spielerinnen sind ja auch möglicherweise nur deswegen in diese Rolle reingeschlüpft, an der A11 möglicherweise zu schnuppern oder sich diesem Konkurrenzkampf zu stellen, weil es andere Spielerinnen gab, die sich schwerer verletzt haben, die aber möglicherweise für die WM 27 eben ein Thema werden könnten. Lena Oberdorf, ich weiß, man muss abwarten, ne, wieder eine sehr schwere Verletzung gehabt, aber Daumen sind gedrückt, wenn sie gesund ist und annähernd ihr Level erreicht von früher, dann ist sie sicherlich eine Option für den Kader oder mehr, plus Giovanna Hoffmann im Sturm, die ja bei der Europameisterschaft einfach ein elementarer Bestandteil auch für einen Spielstil von Christian Wück war, noch zu dem Stadium, der die deutsche Mannschaft weitergebracht hat. So, und auch das könnte ja den Konkurrenzkampf wieder auf eine Art und Weise anfachen, auch was die Plätze angeht, um den WM-Kader, der das Niveau der Mannschaft grundsätzlich hebt.
Und dazu muss man eben sagen, etwas, was man lange deutschen NationaltrainerInnen vorgeworfen hat im Frauenbereich, nämlich dass Spielerinnen, die nicht in der Bundesliga spielen, so ein bisschen unterm Radar laufen. Also das kann man jetzt wirklich nicht mehr so sagen. Wir hatten schon mit Bibiana Schulze-Solano ganz früh jemanden mit dabei, wo auch Kennerinnen und Kenner eher so die Augenbraue gehoben haben und nochmal kurz sich hektisch ein paar Fakten ergoogelt haben, weil sie eben nicht so auf dem Schirm hatten wie offenbar das TrainerInnen-Team. Und jetzt haben wir ja eigentlich genau die umgedrehte Diskussion gerade, dass man schon die berechtigte Sorge haben kann, die Bundesliga wird sportlich gesehen immer schwächer, weil wir fast mehr Legionärinnen als Bundesligaspielerinnen im Kader haben. Also auch das hat sich gewandelt und ich finde auch, so schleichend. Also es begann sehr konservativ, fand ich, die Nominierungspolitik von Christian Wück und seinem Team. Und es wurde dann immer experimenteller und erst noch so bei der Suche nach einer linksfüßigen Innenverteidigerin aus einer Not heraus, sage ich jetzt mal, die wollte man eben unbedingt haben. Und dann ist man dafür sogar ins Ausland gegangen, um es jetzt überspitzt zu formulieren. Aber inzwischen ist es ja wirklich interessant zu sehen, woher überall die Spielerinnen kommen und die Diskussion, Jana, die er ja auch selber aufgemacht hat auf der Pressekonferenz vor dem Slowenien-Spiel und gesagt hat, das ist für die Bundesliga nicht das beste Zeichen, dass so viele Nationalspielerinnen gar nicht mehr dort spielen, die ist ja auf keinen Fall eine falsche, oder?
Nee, aber es hilft ja nichts. Also wenn das nun mal gerade der Status quo ist, in dem man sich in den letzten Jahren schleichend hin entwickelt hat, musst du damit zurechtkommen. Und ich finde, solange es der Qualität der Spielerinnen jetzt erstmal nicht schadet, sondern vielleicht sogar dazu führt, dass diese Spielerinnen noch besser werden, weil sie völlig neue Aufgaben gestellt bekommen im Ausland und kann man das ja auch so oder so sehen. Also klar, also über dass das der Bundesliga nicht gut tut, darüber müssen wir nicht reden. Das ist, finde ich, durchaus was, wo man natürlich gucken muss, dass dagegen gesteuert wird. Aber jetzt für den Moment finde ich es nicht so dramatisch, weil es gab auch lange Zeiten, wo Spielerinnen aus dem Ausland oder die potenzielle Nationalspielerinnen im Ausland halt so ein bisschen übersehen wurden. Ne? Also, dass Ann-Kathrin Berger zum Beispiel so spät erst im Nationalteam durchstarten durfte, hat auch damit zu tun, dass man lange irgendwie so ein bisschen vergessen hat, dass man mal genauer hinschauen sollte bei ihr. Von daher, ich finde, die Entwicklung hat nicht nur schlechte Seiten, wenn man jetzt so ein bisschen die Bundesliga an sich ausklammert. Da verstehe ich natürlich die Sorge und teile da auch viele Gedanken. Grundsätzlich fürs Nationalteam finde ich das ad hoc jetzt nicht so dramatisch. Es kann durchaus auch nochmal belebende Elemente reinbringen für jede einzelne Spielerin. Es ist für die Entwicklung vielleicht förderlich. Es muss nicht immer funktionieren. Ich muss auch nicht jeden Wechsel sozusagen verstehen, der da sich ankündigt oder von dem also erzählt wird. Wichtig ist, dass die Spielerinnen Spielzeit haben, da wo sie hingehen, dass sie da auf höchstem Niveau auch, glaube ich, immer wieder gefordert werden und nicht auf der Bank versauern. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv, aber ich sag mal, jetzt das Beispiel ist Joke Nüsken, der hat der Wechsel nach England zu Chelsea auf jeden Fall gut getan und die hat auch schwierige Phasen gemeistert und finde, das ist, ja, ich finde, man muss damit jetzt halt einfach mal de facto umgehen, so wie es ist. Und das macht natürlich das Scouting auch ein bisschen anspruchsvoller und komplizierter, das verstehe ich auch. Aber solange wir dann Spielerinnen wie Marie Müller dann bei den Portland Thorns entdecken, in Anführungszeichen entdecken, wir wussten schon länger, dass es sie gibt, aber dass sozusagen sie dann ernsthafte Option wird, jetzt mit einem Jahr Verspätung durch ihre Verletzung, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Von daher, ich mag das nicht überbewerten. Ich mag das jetzt auch nicht dramatisieren, weil ich letzten Endes kommt es mir da drauf an, dass die Qualität auf dem Platz stimmt. Und ich finde, grundsätzlich unterm Strich ist die Entwicklung sichtbar. Ich verstehe grundsätzlich, wo es hingehen soll. Ich die guten Momente gefallen mir schon ziemlich gut. Und ich habe insgesamt auch das Gefühl, dass vielleicht ist es auch ein bisschen, hängt es auch ein bisschen mit diesem Thema zusammen, dass es schon so ist, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade verglichen mit diesem Alex Popp, der Ära Alex Popp, wo es dann viel darum ging, dass man versucht, den Ball auf sie zu kriegen und dann wird der Ball schon ins Tor gehen, dass man jetzt deutlich schwerer auszurechnen ist. Und ich glaube, dass das mit Blick auf die nächsten Turniere ja durchaus auch ein Faktor sein wird. Wenn man über Turnierfußball nachdenkt, finde ich, was so Kadertiefe angeht, ist das auf vielen Positionen schon ziemlich interessant. Und ja, wir sind immer sehr kritisch, aber unterm Strich steht für mich trotzdem, also ich verstehe den Weg und ich sehe viele Sachen, die Sinn ergeben, die mich positiv überrascht haben und deswegen mag ich da jetzt nicht so in diese Endzeitstimmung verfallen, was die Bundesliga angeht. Vielleicht fragst du mich in 6 Monaten nochmal, dann
ja, das werde ich machen, ja.
habe ich sehr viel mehr graue Haare noch zusätzlich dazu, aber Stand jetzt finde ich das alles nicht so schrecklich.
Es ist doch schlichtweg auch die neue Realität, die sich auch nicht mehr ändern wird. Also die anderen Ligen fangen ja voraussichtlich nicht damit an, weniger Geld und weniger Hirnschmalz in die Professionalisierung dieser Ligen zu stecken. Also insofern glaube ich, gilt eher das bisherige Motto, dass die Bundesliga halt gucken muss, dass der Abstand nicht noch größer wird, aber dass die Vereinsnamen, dass da mehr Vielfalt reinkommt in die Kaderliste. Ich glaube, das wird sich nicht groß verändern. Was mir gerade noch als Gedanke kam, ist, dass ein positives Signal der ganzen Entwicklung der vergangenen Monate ist ja auch, dass wir, also wenn man untereinander geredet hat, dann war nie kontra der Spielerin, die gefehlt hat, sondern eher positiv gegenüber der Spielerin, die diese Spielerin ersetzt hat. Aber dass man so einen Moment hat, wo man dachte, ah ja, Mensch, also wir haben heute die Clara Bühl gar nicht vermisst. Oder krass, Julia Gwin hat überhaupt nicht gefehlt, weder als Anführerin noch als Spielerin, also als fußballerisches Element. Und ich glaube, wenn das sich fortsetzt, dann ist es die perfekte Basis. Weil wenn du quasi jemanden hast, der jemanden so ersetzt, dass eigentlich quasi eine Person, die absolut nicht in Frage gestellt wird, nicht vermisst wird. Also das ist ja, mehr kann der Bundestrainer ja nicht wollen.
Ja, und gleichzeitig hatte ich auch schon den Gedanken, ob das vielleicht, also wir kennen jetzt ja Christian Wück so ein bisschen Und ich habe schon den Eindruck, er ist jetzt niemand, der überhastet jetzt mal jemanden zum Nationalteam einlegt, sondern schon eher jemand, der lieber nochmal eine Nominierungsphase abwartet, ob sich eine Spielerin beweist und dann wird sie aber nominiert. Und vielleicht musste man da auch DFB-intern erstmal die Scouting-Strukturen aufbauen, um eben all die Spielerinnen wirklich im Blick zu haben, um eben alles Videomaterial und so weiter dann auch sichten zu können, was man da heranschaffen kann von allen potenziellen Nationalspielerinnen. Also vielleicht würde mich mal interessieren, ich weiß nicht, ob er da wirklich offen öffentlich drüber reden würde, aber wenn ich so versuche, mir das zu erklären, warum das eigentlich auch diese Entwicklung genommen hat, dann könnte ich mir das eben auch einfach so vorstellen. Sie mussten erstmal dieses Scouting aller Spielerinnen, die in Frage kommen, etablieren und dann haben sie sich's aber auch wirklich eine Zeit lang angeguckt, weil sie eben nicht dazu tendiert haben, jetzt überfrüht jemanden ins Nationalteam zu holen. Eher im Gegenteil, wir haben immer die Frage gestellt, was ist eigentlich mit XY, was ist eigentlich mit XY, und er hat dann immer entweder nicht drauf geantwortet oder so vage darauf geantwortet, sieht sie noch nicht gerade ganz so weit. Also vielleicht kommt daher auch dieser Prozess. Und gleichzeitig ist aber das Spannende dabei, Spielerinnen können sich dann halt auch verwechseln. Also Sydney Lohmann zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an die? Die war auch mal eine ganz große Hoffnung im Nationalteam.
Steht ja immerhin auf Abruf.
Ja gut, auf Abruf steht aber ehrlich gesagt auch halb Deutschland. Also es würde mich nicht wundern, wenn ich da irgendwann mal die Namen Jana Lange und Anna Dreher lese. Da würde ich nicht nachfragen. Wahrscheinlich noch vor Vanessa Wodalla, aber das hat andere Gründe.
Bitte, wir sind doch wohl das A-Team hier.
Ja, hier sowieso. Ja, ich würde mich dann wenn das Christian Wück macht, dann macht er es nur in alter Uli Hoeneß Manier, um den Rasenfunk zu schwächen, um die Konkurrenz zu schwächen. Das wäre ja völlig klar. Aber ja, also das ist, glaube ich, jetzt dann mit Blick eben auf die nächste Saison interessant. Die Spielerinnen, die jetzt eher auf Abruf stehen, als eben im Team mit dabei sind, die müssen entscheiden, wo kriege ich jetzt wirklich Spielzeit. Und vielleicht könnte das sogar auch wieder positiv für manchen Bundesligisten sein. Das wird aber dann wahrscheinlich eher hinten raus in der Transferperiode sichtbar werden, wenn die schon so einen Eindruck haben, bin ich gerade hier im A-Team oder nicht, bei dem Team, wo ich jetzt gerade bin, und vielleicht kommt dann die eine oder andere ja doch noch zurück, verzichtet dann vielleicht auf ein bisschen Gehalt und wird dann doch in der Bundesliga spielen. Und diese Namen, die wir früher oft genannt haben, die jetzt gar nicht mehr zur Sprache kommen, die bringen uns auch noch zu einem weiteren Fall, den ich zumindest mal kurz angesprochen haben wollen würde, nämlich Laura Freigang ist nicht nominiert. Und gleichzeitig wurde dann bekannt, es soll aber in keinem Zusammenhang stehen, diese Nichtnominierung, dass sie gegen Meldepflichten der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, verstoßen hat. Das ist so, dass man da immer vierteljährlich angeben muss, wo man überall übernachtet, wo man anzutreffen ist für unangekündigte Dopingkontrollen. Es war nicht so, dass Laura Freigang da einen positiven Test gehabt hätte, aber sie hat insgesamt dreimal gegen eben diese Meldepflicht verstoßen. Was bedeutet aktuell noch, dass die NADA einen Bericht anfertigt, den dem DFB übergibt und der muss jetzt über ein Strafmaß entscheiden. Das ist wahrscheinlich sogar noch glimpflich für Laura Freigang, denn ab der nächsten Saison oder spätestens ab dem Kalenderjahr 2027 ist es so, dass die NADA selbst solche Verfahren dann durchführt. Anna, ich nehme an, du hast jetzt auch nicht mehr Hintergründe. Wir alle haben das anrecherchiert. Wir alle wissen wahrscheinlich grob dasselbe und es ist auch nicht so viel mehr dazu zu sagen. Aber wie groß ist denn für dich dieses Thema?
Also schon groß, würde ich sagen. Es ist halt schwierig, weil der Sachstand dessen, was wir wissen, sich nicht verändert hat. Also auch als Laura Freigang dann selber am Samstagabend ein Statement veröffentlicht hatte bei Instagram, da stand jetzt auch nicht arg viel anderes drin als das, was man schon wusste. Ja. Und sie ist halt, also natürlich, ihre Spielzeit war in den vergangenen Maßnahmen nicht besonders hoch beim Nationalteam. Sie hatte einen schwierigeren Stand. Insofern kann man jetzt, wenn man sich wieder die Frage stellt, wann wusste der DFB davon, wie sehr hat sich Christian Wück auch mit ihr schon austauschen können und so weiter. Wenn man das jetzt mal beiseite lässt, dann konnte man sich diese Nominierung auf Abruf rein sportlich schon auch aus den vergangenen Monaten herleiten. Aber es bleibt natürlich trotzdem das große Fragezeichen, ab wann wusste der DFB davon? Und stand diese Nominierung nur auf Abruf wirklich, wirklich nicht in Zusammenhang mit diesem dritten möglichen Strike. Und sie ist aber nichtsdestotrotz eine der bekanntesten deutschen Nationalspielerinnen. Also Laura Freigang ist ja eins der Gesichter im deutschen Fußball. Und dass so jemand dann womöglich bis zu 2 Jahre gesperrt ist schon krass. Vor allem, ja, man kann jetzt einerseits sagen, es ist eine Person, die derart viele Interessen hat und derart viel im Kalender wahrscheinlich stehen hat, dass es jetzt nicht überrascht, dass jemand wie sie dreimal nicht am Ort gewesen ist. Oder du denkst dir, naja, aber das ist so eine clevere Person, wie kann jemandem wie ihr sowas passieren? Und deshalb, also wahrscheinlich geht es uns allen ja so, dass einfach diese Hintergründe, was war da jetzt eigentlich wirklich los, wie konnte das passieren, das interessiert jetzt natürlich schon wahnsinnig, weil ich denke mir, also bei mir hat die Dana noch nie geklingelt, so gut war ich leider in keinem Sport, aber wenn ich dann schon vom ersten Versäumnis und vom zweiten Versäumnis weiß, also spätestens dann muss ich doch 3 Leute darauf ansetzen, die gucken, dass ja jede Angabe stimmt. Und das finde ich halt das Spannende an diesem ganzen Fall, also wie es dazu kommen konnte. Es kann jetzt aber natürlich ja auch noch genauso gut sein, dass der DFB-Kontrollausschuss und das Sportgericht zu dem Schluss kommen, wir finden die Argumente, die vorgetragen wurden von ihr, so schlüssig, dass der dritte Strike zurückgenommen wird und dann ist sie in der Sperre nochmal entgangen. Aber wie wahrscheinlich das ist, keine Ahnung.
Ich möchte dazu ergänzen, vielleicht aber noch sagen, ne, sie hat ihr Statement herausgegeben. Ich habe es mir gerade extra auch nochmal aufgemacht. Ne, spricht von Unstimmigkeiten beziehungsweise Missverständnissen in den täglich zu aktualisierenden und umfassenden Angaben, die wir als Nationalspielerinnen tages- und stundenaktuell im System zu aktualisieren haben. Das muss ja nicht nur sie machen. Das müssen ja alle anderen auch machen. Und du sagst, Laura Freigang ist eine gefragte Person, aber ich glaube, da gibt's bei der deutschen Nationalmannschaft auch einige andere Spielerinnen, die ebenso gefragt sind. Deswegen komme ich da leider nicht umhin zu sagen, ob es jetzt sie oder ihr enges Umfeld ist oder vielleicht auch jemand vom Verband, man weiß nicht, aber irgendwo hat es ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber etwas mit Professionalität zu tun, dass man das richtig macht. Ja. Und wenn es alle anderen 25 Nationalspielerinnen hinbekommen und sie nicht, dann liegt der Fehler dann bei ihr oder bei ihren Vertrauten oder den Leuten, die für diese Unstimmigkeiten eben verantwortlich sind.
Ja klar, du kannst am Ende sagen, die Regeln sind bekannt, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber für jede gleich. 3 Strikes ist eine mögliche Sperre und die Umstände sind dann am Ende auch egal. Also so sind die Regeln.
Ja, ich frage mich auch, ob wir irgendwann eines Tages noch ein bisschen mehr erfahren werden darüber, wie sich das zugetragen hat, weil ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also ich fand's, es kam relativ überraschend grundsätzlich. Ja, und es ist halt wirklich interessant zu wissen, wie transparent geht man am Ende damit um. Also sowohl die Seite DFB als auch Laura Freigang. Ich kann das gerade wirklich nicht einschätzen, wohin das läuft, aber wie auch mit den wenigen Informationen, die zugänglich sind, ja auch aus Gründen jetzt im Moment nicht so wirklich zugänglich sind. Das, ich frage mich halt nur, werden wir jemals so richtig schlau daraus werden? Und wie lange dauert das jetzt? Also bis da eines Tages jemand eine Entscheidung trifft, die dann womöglich Bestand hat oder auch nicht. Spannend auf jeden Fall, wie ihr das auch schon gesagt habt, aber super schwer einzuschätzen, grundsätzlich, wie das jetzt weiterläuft. Ich fand auch dieses Timing krass, muss ich ganz ehrlich sagen, dass quasi kurz vor Anpfiff des Norwegen-Spiels quasi diese Pressemitteilung der NADA veröffentlicht wurde. Das kann ja auch kein Zufall sein, sag ich mal. Von daher, auch das, finde ich, gehört irgendwie in dieses Gesamtbild hinein. Und da würde ich gerne ja irgendwann klarer sehen, wie das eine zum anderen geführt hat und warum man das so gehandelt hat. Und ja, ich bin gespannt, wie lange das noch uns begleitet, das Thema. Aber es muss aufgeklärt werden und es muss natürlich irgendwie auch dann irgendwo Fragen der Öffentlichkeit beantwortet werden, weil ja, sie ist eine sehr, ich kann man das Label Fanliebling benutzen? Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, sie ist schon sehr schon große Fanbase und ist ja auch eine, die sich öffentlich auch zu schwierigen Themen äußert, ne? Das darf man ja irgendwie auch nicht außer Acht lassen. Sie hat sich ja oft auch schon positioniert, wo andere lieber die Finger von lassen bei Themen und so. Und deswegen ist es halt irgendwie diese Gesamtlage so unübersichtlich in dem Moment. Aber eigentlich so, wie Noah das gesagt hat, eigentlich wirkt es so schwarz-weiß, ne? Es gibt Regeln, befolge sie, mach das und dann ist alles gut und sei Profi, aber gleichzeitig, was heißt Missverständnisse in dem Zusammenhang? Das interessiert mich einfach, was genau dahinter steckt. Und ich glaube, das geht viel so. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann eines Tages erfahren und dass es nicht mehr allzu lange dauert.
Also die Strafen können eben von einem Strike wird dann doch rückwirkend nicht zum Strike und nochmal abgemildert bis hin zu 2 Jahren Sperren kann eben alles gehen. Und dadurch, dass wir eben so wenig wissen, ist es eben auch ganz schwierig, das irgendwie einzuordnen. Also stand sie zum Beispiel auf dem Weg nach Hause mal im Stau und der NADA-Kontrolleur oder die Kontrolleurin stand schon 5 Minuten vor ihrer Haustür, dann ist das eine andere Art des Vergehens, als wenn sie komplett woanders war in dem Moment, in dem dort überprüft
werden sollte. Beide hatten kein Handy.
Ja, genau. Und konnten nicht Kontakt aufnehmen. Gleichzeitig ist es auch so, ich finde das schon gut, dass zum einen nochmal so die Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, was eigentlich LeistungssportlerInnen opfern an Privatsphäre eben für den Kampf gegen Doping, denn das ist einfach enorm. Also wir hätten da sicherlich auch keinen Spaß dran, immer vierteljährlich und dann bis auf die Stunde genau zu sagen, wo wir uns wo aufhalten. Und ehrlicherweise geht es eigentlich auch niemanden an, wo wir uns gerade aufhalten. Nicht mehr jetzt in dieser Sekunde hier solltet ihr genau wissen, wo wir sind, liebe Hörerinnen und Hörer, außer in eurem Ohr. Auf der anderen Seite ist es aber halt ein notwendiges Übel, weil eben der Kampf gegen Doping nicht der Kampf gegen ein Gespenst ist, sondern Doping findet statt. Doping hat auch schon im Fußball stattgefunden. Und diese Maßnahmen, die gibt es eben nicht einfach so, sondern weil man nur so irgendwie die kleine Chance hat, Dopingsünderinnen und Sünder dann doch zu überführen, eben durch eben ein unangekündigtes und möglichst engmaschiges Testsystem. Deswegen
war das denn ein Gedanke, den du hattest, Max? Also, weil das sind ja zwei Diskussionen. Das eine ist, wie findet man das System? Und das andere ist das, was ich vorhin ja auch meinte. Man kann das so oder so finden, aber es sind halt die Regeln. Stichwort Professionalität, ja, was Noah auch meinte. Aber kam der Gedanke, bevor jetzt diese Aussagen wiederholt kamen, oder vielleicht unabhängig davon, dass diese Aussagen wiederholen kamen, dass sie eben bei keiner dieser Dopingproben positiv getestet wurde, sondern dass es sich einfach um Meldeversäumnisse handelt. Aber kam dir da dann trotzdem dieser Gedanke, dass man sich gefragt hat, war da vielleicht was oder schließt du das jetzt oder schließt ihr, das würde mich bei allen interessieren, eigentlich aus. Das bei dieser Person aus?
Ich schließe gar nichts aus. Und das heißt aber nicht, dass ich jetzt glaube, die ist mit Ebola sowieso nicht, Anabolikum vollgepumpt irgendwie aufs Spielfeld gelaufen, sondern ganz viele Dopingvergehen können auch mal so passieren, in Anführungszeichen, weil du ein Medikament, eine Salbe, was auch immer verwendet hast, das eben auf der Dopingliste steht und du hast dich falsch beraten lassen. Aber ich schließe da gar nichts aus und ich glaube auch nicht daran, dass der Fußball so dopingsauber ist, wie er immer behauptet zu sein. Ich glaube, dass es gewisse Zeitfenster gibt, vor allem was Regenerierung angeht, was vielleicht auch tatsächlich das Training während Verletzungen, also in der Reha-Maßnahme angeht. Da, also ich schließe gar nichts aus. Ich habe dazu aber auch schon, also habe ja dazu auch schon Sendungen gemacht hier im Rasenfunk, kann ich ja mal verlinken in den Shownotes. Sind zum Teil schon sehr, sehr alt, aber da haben wir viele, viele Fallbeispiele genannt und nee, also ich will damit nicht sagen, Laura Freigang hat gedopt, weil wie sollte ich das überhaupt sagen? Das wäre ja Verleumdung. Aber ich bin ehrlich gesagt auch relativ sicher, dass in diesem Leistungssportsegment, in dem es immer um einzelne Prozente geht und in dem es eben Unterschied macht, ob du 3 Stunden schneller regenerierst als eine Konkurrentin, ich bin mir sicher, dass da immer am Rand der Legalität gearbeitet wird und hin und wieder geht man wissentlich oder unwissentlich vielleicht dann über die Legalität auch raus. Also deswegen, mich hat es eher gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis man mal wieder das Thema Doping im Fußball auch hatte, ehrlicherweise. Tja, jetzt haben wir gute Stimmung zum Schluss noch. Aber wir wollten es, glaube ich, alle noch kurz zumindest ansprechen, denn es gehört mit zu dieser Länderspielsaison. Habt ihr denn noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe auch komplett den Überblick verloren, wie lange wir jetzt schon aufzeichnen. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendjemand hier hatte vielleicht Internetprobleme und vielleicht war es auch der Host und es ist ihm sehr unangenehm. Noah, hast du noch irgendwas, was du noch besprechen wollen würdest? Sag jetzt nicht den VfB Stuttgart, das kommt erst in der Bundesliga-Saison dran.
Ich wollte sagen, ich wollte hier den Hottake raushauen, dass wir eine Spielerin vom VfB Stuttgart haben werden, die zur WM nach Brasilien fährt. Was haltet ihr von dem Hottake? Guter Take? Schlechter Take? Könnte passieren, könnte nicht passieren. Kommt natürlich sehr auf die kommende Bundesliga-Saison an, die wir noch nicht einschätzen können, aber
wie viele? Der VfB hat jetzt auf jeden Fall eine Spielerin, die schon mal bei einer WM war.
Chantal Hagel, wir haben sie immer hier positiv erwähnt. Wer weiß, vielleicht ein glorreiches Comeback.
Vielleicht hinten links?
Vielleicht hinten links?
Sehe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Aber sorry, wenn ich also die Luft rauslasse. Aber wir kommen doch gerade von Franziska Kett und Carlotta Wambsa und beide machen es gut.
Du kannst es gar nicht verstehen, weil es ein Insider ist, der sich auf die WM 2023 bezog. Ich erkläre dir nachher. Das okay. Kann ich nicht vor dem Mikrofon.
Okay, jetzt bin ich hooked. Jetzt bin ich wirklich hooked. Also, der VfB stellt eine WM-Teilnehmerin. Jana, wirst du dich auch noch völlig verbrennen mit einer These?
Wolfsburg stellt keine Spielerin.
Nee, so weit würde ich auch nicht gehen. Nee, wer weiß das schon. Nee, ich habe keine steile These. Und ich habe eigentlich, glaube ich, auch nichts mehr auf dem Zettel, was ich noch unbedingt aufs Tableau bringen wollte. Ich glaube, wir haben relativ viel, wie immer, aufgeführt. Aber wenn ich heute Abend im Bett liege gleich, fällt mir wahrscheinlich noch was ein.
Ja, also wir haben jetzt, manche Spielerinnen haben wir nicht im Detail besprochen, aber das muss vielleicht dann auch nicht mehr nach jeder Sendung sein. Anna, letzte Chance für dich hier noch eine These loszuwerden oder eine Frage.
Ich habe keinen Hottake.
Okay, alles klar. Dann würde ich doch sagen, beenden wir diese Nationalteam-Saison auch hier im Rasenfunk. Vielleicht habe ich einen Hottake. Könnte es vielleicht sein, dass die Rasenfunk-Hörerinnen und Hörer mit ihrer finanziellen Unterstützung mich zur WM in Brasilien schicken? Finden wir es heraus im nächsten Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Plan, er steht zumindest. Jetzt müssen wir ihn noch gemeinsam umsetzen. Aber erstmal danke ich euch vielen herzlich. Herzlichen Dank an Noah Platschko vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, an Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID und an Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Danke euch dreien.
Gerne.
Sehr gerne.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung, für eure Aufmerksamkeit. Feedback zu dieser Folge sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Wenn euch auch die Männer-WM interessiert, die jetzt dann stattfindet, dann seid ihr sowohl in diesem Feed als auch im Tribünengespräch-Feed richtig, denn da werden wöchentliche Sendungen erscheinen und in der Nacht auf Donnerstag eine Sendung zur WM generell. Wie ging es eigentlich, dass diese WM in die USA, nach Kanada und Mexiko gekommen ist und welche innen- und außenpolitischen Themen schwingen da eigentlich so mit? Also ein ganz dünnes Brett werden wir da bohren. Könnt ihr euch sehr gerne anhören. Und ihr könnt natürlich auch sehr gerne den Rasenfunk unterstützen. Denn ihr wisst ja, wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen in der Video- und der Podcast-Beschreibung. Da erfahrt ihr, wie ihr uns Geld zukommen lasst. Geht auch wirklich ganz schnell. Und ihr könnt auch gerne auf rasenfunk.de gehen und dort auf den Unterstützen-Button klicken. Und da findet ihr nicht nur alle Infos, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, sondern ihr findet auch eine Übersicht, was wir mit eurem Geld in der Vergangenheit getan haben. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Falaxi, bei Chris, bei Höllerich, bei Lars P. und bei Nina und Alex. Herzlichen Dank für euren Support. Freue mich auf euer Feedback, bin gespannt, was ihr zu dieser Sendung sagt. Danke, dass ihr dem Rasenfunk so treu wart in dieser Saison und dann geht's ja auch schon bald weiter mit der Bundesliga der Frauen. Mal schauen, ob wir dann vielleicht auch ein bisschen über Sidney Lohmann sprechen. Aber das ist dann ein ganz anderes Thema. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund, bleibt uns gewogen und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.
Fall da verkraften können. Also könnte man es nicht auch aus dieser Brille sehen nur?
Ich habe dich aufgrund von technischen Schwierigkeiten jetzt nicht so gut verstanden, weswegen ich nicht so richtig weiß, auf was deine Frage abzielte. Ich habe den Namen Marie Müller gehört und würde sagen, das war ein fulminantes Debüt. Das ist aber jetzt mit den Eindrücken von diesem Auswärtsspiel, diesem bedeutungslosen Auswärtsspiel in Slowenien schon ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich kann aber nicht anders, als dich zu fragen, worauf du mit Marie Müller eigentlich genau abzielen wolltest. Es tut mir leid.
Ja, ich habe gesagt, die Hörerinnen und Hörer haben es gehört, du leider nicht, tut mir leid, liegt gerade an meinem Internet hier hausintern, dass man ja auch anführen könnte, es war eine lange Saison und das waren jetzt die letzten Länderspiele, plus wir hatten ja eine Rotation gegen Slowenien, da war die selbst gewählt, aber auch gegen Norwegen ja, in dem ja Julia Gwynn eben zum Beispiel ersetzt werden musste durch Marie Müller.
Du kannst es dir jetzt zusammenstücken, oh Mann, Noah.
Ja, wartet mal. Nee, das,
Ende der Saison, Rotation, Julia Gwynn hat gefehlt, Marie Müller springt ein, so in die Richtung, oder?
So ist es. Ich stelle jetzt hier nochmal alles komplett um.
Genau.
Noah,
quatsch doch einfach drauf los. Kannst du doch gut.
Ja, okay. Also, sorry, ich bin komplett raus. I'm sorry, ich hab's.
Es tut mir leid, es ist fürchterlich. Ja. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach wieder da bin. Also, ich stelle nochmal die Frage.
Schneidest du jetzt?
Nein, es
ist. Du bist schon wieder weg, Max. Das
oh Mann.
Wow.
Also, das hatten wir auch noch nicht.
Aber ich glaube, die Aufzeichnung läuft weiter, nur übernimm einfach du die Moderation.
Die Aufzeichnung läuft weiter, ja.
Ah, ja. Okay, Max, aber da machst du jetzt einen Schnitt, oder? Und stellst einfach die Frage frisch und dann.
Ja, ich stell die Frage frisch. Ich habe jetzt nochmal auf LAN zurückgewechselt. Ich hoffe, dass das jetzt hält.
Ich habe auch nachdem Jana aufgehört hatte, hattest du angefangen zu reden und ich wusste überhaupt nicht, worüber du redest. Also wirklich null. Ich weiß nicht, ob ihr's gehört habt, aber Max war. Okay, naja.
Fantastisch. Okay, also wir tun einfach, als würde ich nochmal bei Jana ansetzen. Also Noah, dann will ich dir jetzt aber die Vorlage geben, endlich Milde walten zu lassen hier im Rasenfunk. Man könnte ja auch sagen, es war das Ende einer langen Saison. Es waren durchrotierte Teams, also gegen Slowenien freiwillig, gegen Norwegen, aber ja auch zum Beispiel Julia Gwynn musste ersetzt werden. Und Marie Müller hat das natürlich in sehr guter Art und Weise gemacht. Über die werden wir gleich noch sprechen. Aber auch das könnte ja erklären, warum manches dann eben doch nicht funktioniert. Ich bin schon wieder weg, ne? Ich war schon wieder weg, ne? Oh Mann. Also wirklich.